ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Oft schafft es das BSW nicht mehr in die Schlagzeilen, seit das neue Bündnis den Sprung in den Bundestag knapp verpasste. Heute aber schwirrt Namensgeberin Sarah Wagenknecht durch die Eilmeldungen. Sie steht für den Parteivorsitz nicht mehr zur Verfügung. In Brandenburg regiert ihr Bündnis immerhin als kleiner Partner der SPD. Umstritten ist in dieser Landesregierung die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Teile der BSW-Fraktion wollen die neuen Staatsverträge nicht mittragen. Jetzt aber kommen vom BSW erste Friedensangebote, meldet RBB-Landesreporter Nico Hecht.
Wir werden im Landtagshauptausschuss eine Mehrheit für eine Reform der Medienstaatsverträge hinbekommen. Das habe der kleinere Koalitionspartner BSW dem größeren SPD nun versichert. Wie, das müsse das BSW nun aber selber klären, sagt heute hörbegenervt Brandenburgs SPD-Generalsekretär Kurt Fischer.
Am Ende soll für diese Staatsverträge eine Mehrheit zunächst im Hauptausschuss stehen. Wir als SPD sind da klar, wir werden verlässlich mit Ja stimmen. Den Rest muss das BSW für sich klären. Wir haben vom BSW die Zusicherung, dass die beiden Rundfunkstaatsverträge durch den Hauptausschuss kommen. Der Rest ist die Sache des BSWs.
Im Hauptausschuss werden übermorgen die Landtagsabstimmungen zu den Medienstaatsverträgen vorbereitet. Es geht um viel. Gelingt in Brandenburg keine Einigung, können die Reformpläne in ganz Deutschland nicht umgesetzt werden, weil alle Bundesländer zustimmen müssen. Mit denen sollen etwa die Fernsehspartenkanäle bei den Öffentlich-Rechtlichen reduziert und die Ausgaben für die Sportberichterstattung gedeckelt werden. Wichtige Schritte, so Fischer.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird effizienter gemacht, Jugendschutz wird gestärkt. Auch wir könnten uns noch eine Schippe mehr vorstellen. Aber, und das gehört dazu, auch zur Verlässlichkeit zwischen den Bundesländern, dieser Rundfunkstaatsvertrag wurde von allen 16 Bundesländern ausgehandelt. Und wir stehen da jetzt auch in der Pflicht, das entsprechend als einen ersten Schritt in die richtige Richtung auch hier in Brandenburg zu beschließen.
Das Brandenburger Kabinett mit den BSW-Ministern hatte auch schon grünes Licht für die Reform der Medienstaatsverträge gegeben. Doch die BSW-Landtagsfraktion erklärte letzte Woche überraschend, man werde mehrheitlich dagegen stimmen. Begründung, die Pläne würden zu kurz greifen. Nicht das erste Mal, dass das Regierungsbündnis sich seiner Mehrheit für ein Vorhaben im Landtag nicht sicher sein kann. Und diesmal bestätigt der SPD-Generalsekretär, dass seinem Parteichef und Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und Kollegen die Geduld langsam ausgehe mit dem Koalitionspartner. So ganz traut man dem BSW-Friedensangebot, man werde die Mehrheit schon hinbekommen, wohl nicht. Verständlich, denn es gibt auch widersprüchliche Signale. Gegenüber dem RBB wollte sich heute niemand vom BSW dazu erklären. Der Agentur dpa aber sagte der BSW-Landesgeschäftsführer Stefan Roth ein weiteres Mal, man werde den Medienstaatsverträgen nicht zustimmen.
Nico Hecht informierte aus Potsdam. Die in Ostdeutschland erfolgsverwöhnte AfD hat gestern einen Dämpfer bekommen. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Brandenburg an der Havel scheiterte ihr Kandidat in der ersten Runde. Für die Stichwahl qualifizierten sich die Männer der früheren Volksparteien Daniel Kalb von der SPD und Amtsinhaber Steffen Scheller, CDU. Aus Brandenburg berichtet RBB-Reporterin Claudia Baradoy.
Damit ist die AfD raus aus dem Stichwahlrennen. Die Brandenburger, die wir befragt haben, hat dieses Ergebnis erleichtert.
Ich bin erleichtert, dass die AfD nicht auf 1 und 2 gelandet ist. Die Parolen, die möchte ich nicht in der Stadt haben, in der ich lebe.
Ich meine, man darf sie nicht verdammen, aber was so manchmal aus der Führungsriege kommt, das ist mir eigentlich zu aggressiv und ohne Chance.
Ich denke, sie versprechen den Menschen, was sie nicht einhalten können.
Mir haben Inhalte gefehlt. Es war sehr viel Gepoltere, keine eigenen Ideen. Und weswegen ich mir das halt auch gewünscht habe, dass da jemand sitzt oder perspektive sitzen wird, der diese Erfahrung mitbringt und einfach auch konstruktiv nach vorne geht.
Das Ergebnis könnte nicht knapper sein. Immerhin 23% der Wähler stimmten für die AfD. Gut 24% für die CDU und gut 26% für die SPD. Am Ende hatte die SPD nur 600 Stimmen mehr als die CDU. Der SPD-Kandidat Daniel Kalb.
Also es ist hier kein Selbstläufer, das haben wir ja im ganzen Wahlkampf gemerkt. Ne? Wir haben geackert, es ist am Ende aus meiner Sicht der verdiente Lohn, dass wir jetzt erstmal in die Stichwahl gekommen sind und jetzt heißt es weiterarbeiten für die nächsten 14 Tage, damit dieser Drive, der da ist, also dass eben Menschen sagen, wir wollen etwas anderes als den Amtsinhaber, dass dieser Drive jetzt weitergeht.
Sowohl Daniel Kalb als auch Amtsinhaber Steffen Scheller werden werden wieder auf Stimmenfang gehen. Dazu Steffen Scheller.
Natürlich werde ich die Zeit nutzen, nochmal verstärkt in die Öffentlichkeit zu gehen, insbesondere Möglichkeiten zu nutzen, auf der Straße oder auf den Plätzen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Was ich auch wahnsinnig spannend fand, das war das Unterwegssein in den Stadt- und Ortsteilen, um Leute auch zu Hause anzusprechen, zu Hause aufzusuchen. Auch das werde ich jetzt weiter in den nächsten beiden Wochen durchführen. Das wird nochmal eine intensive, spannende Zeit, aber es sind 2 Wochen, das ist auch ein überschaubarer Zeitraum.
Oberbürgermeister Steffen Scheller aus Brandenburg an der Havel. In der Berliner SPD gibt es Anzeichen, dass S stehe für Selbstzerfleischung. Vor allem etwas bekanntere Parteimitglieder werden intern angegriffen und ins Abseits geboxt. Franziska Giffey etwa oder jetzt Martin Hickel. Der ist Landesvorsitzender und Bezirksbürgermeister von Neukölln. Für das Amt in Neukölln wollte er erneut kandidieren. Knapp 70% der Delegierten im Bezirk unterstützten ihn. Aber zu schwacher Rückenwind, entschied Hickel und verzichtete. Landespolitikredakteurin Kirsten Buchmann analysiert die Folgen und den Zustand der Berliner SPD.
Die Überraschung ist den Neuköllner SPD-Mitgliedern anzumerken. 68,5% der delegierten Stimmen erhielt Bezirksbürgermeister Martin Hickel auf dem Kreisparteitag, um von seiner Partei erneut als Neuköllner Spitzenkandidat aufgestellt zu werden. Zu wenig Rückenwind laut Hickel für einen erfolgreichen Wahlkampf als Bezirksbürgermeister. Der designierte Berliner Spitzenkandidat für den Berliner Abgeordnetenhauswahlkampf, Steffen Krach bedauert die Entscheidung.
70% sind kein schlechtes Ergebnis. Damit kann man durchaus auch Kandidat werden. Er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Jetzt müssen wir damit umgehen.
Nun brauche es rasch Klarheit, wie es weitergeht.
Wir müssen jetzt schnell entscheiden. Sie können sich sicher sein. Schön fand ich das am Samstag nicht.
Der SPD-Kreisvorsitzende in Neukölln, Joachim Rahmann, hätte sich gewünscht, dass Hickel nochmal antritt.
Martin Hickel hat nach den 68% eine persönliche Entscheidung getroffen, die ich mir anders gewünscht hätte, aber die ich an der Stelle respektieren muss.
Als einen Grund für seinen Rückzug nennt Hickel die weitere Personalaufstellung der SPD Neukölln. Mit Franziska Giffey sei eine prominente Parteifreundin nicht über die Bezirksliste abgesichert worden. Dazu kommen offenbar weitere Risse in dem Neuköllner Kreisverband. Es habe eine ganze Reihe von Kritikpunkten an Hickel gegeben, sagt die Juso-Landeschefin und Neuköllner Politikerin Svenja Dietrich. Zum Beispiel nennt sie seine Kommunikation und Rückkopplung mit der Partei, aber auch inhaltliche Differenzen.
Es geht uns nicht um das Bekämpfen von organisierter Kriminalität. Da sind wir einer Meinung, da muss man gegen vorgehen. Aber wir würden uns genauso medial wünschen, dass er gegen den Mietwucher hier im Bezirk zum Beispiel vorgeht. Und da hätten wir uns öfter eine starke Stimme aus dem Bezirksamt gewünscht. Aber das war als nichts krass Neues, was da gekommen ist. Waren eigentlich bekannte Kritikpunkte.
Bei der Kritik an Hickel geht es zudem um Begrifflichkeiten. Er habe den Begriff Clankriminalität verwendet, was ihr widerstrebe, sagt Svenja Dietrich.
Es gibt am Wort der Clankriminalität gibt's das Problem, dass verschiedene Menschen, die eben die gleichen Nachnamen tragen, wie diese Menschen, die kriminelle Sachen machen, eben da quasi mit in eine Schublade gekehrt werden.
Ein Flügelproblem sieht Svenja Dietrich dennoch nicht bei der Neuköllner und Berliner SPD. Es gebe zwar kritische Diskurse, im Wahlkampf stehe sie dann aber doch zusammen. Das gelte auch für die Wahlen 2026. Erstmal hat die SPD Neukölln allerdings ein Führungsproblem. Hickels Rückzug hinterlässt eine Lücke. Der SPD-Kreischef Joachim Rahmann will sie bald schließen.
Unser Job als Neuköllner SPD ist es jetzt, nach einer neuen, starken, kompetenten Person für diese Rolle zu gucken. Das tun wir auch.
In diesem Jahr soll nach den Vorstellungen des Kreisvorsitzenden die Personalie geklärt werden. Inhaltlich sei bereits klar, sagt Rahmann, dass die Neuköllner SPD weiter für einen sicherheitspolitischen Kurs stehe, wie etwa konsequent gegen organisierte Kriminalität vorzugehen.
Über die Neuköllner und die Berliner SPD-Landespolitikredakteurin Kirsten Buchmann. Berlin werbefrei fordert ein Volksbegehren. Es geht den Initiatoren vor allem um Werbung in der Öffentlichkeit, etwa um grelle digitale Werbeflächen. Der Senat hatte ein weitgehendes Verbot im Sommer abgelehnt, aber erklärt, der Gesetzentwurf der Initiative sei zulässig. Damit ist das Abgeordnetenhaus am Zug. Heute gab es im Stadtentwicklungsausschuss eine Anhörung. RBB24-Reporterin Sabine Müller informiert.
Werbung werde immer mehr und immer greller, kritisiert Fadi El-Ghazi von der Initiative. Die geltenden Regeln von Bauordnung bis Berliner Werbekonzept reichten nicht.
Wir haben ein Wettrüsten im öffentlichen Raum und Ihr Werbekonzept taugt dazu, nichts das aufzuhalten.
Weg mit riesigen Werbeflächen, die den Blick auf Sehenswürdigkeiten verstellten oder Wohnhäuser monatelang verdunkelten, fordert die Initiative unter anderem. Weg mit grellen digitalen Werbeanlagen im öffentlichen Straßenland. Bleiben sollen Litfaßsäulen und die meiste Werbung in und an Geschäften. Die Hälfte der verbleibenden Anzeigeflächen im öffentlichen Raum soll für Veranstaltungswerbung oder gemeinnützige Organisationen reserviert sein. Es gehe um Verkehrssicherheit und Lichtverschmutzung, die Menschen und Tiere störe, argumentiert die Initiative. Sarah Abrahams von Berlin Werbefrei verwies auch auf die Klimaschädlichkeit riesiger digitaler Werbeflächen.
Der Energieverbrauch eines solchen Bordes beträgt im Jahr tatsächlich so viel, wie 25 Single-Haushalte verbrauchen.
Grüne und Linke lobten das Vorhaben. Der grüne Abgeordnete Julian Schwarze hofft,
dass wir im optimalen Falle hier auch zu relevanten Gesetzesänderungen kommen.
Die AfD betonte, eine hellere Stadt sei eine sicherere Stadt und warnte vor Einschränkungen für die Wirtschaft. In den Regierungsfraktionen Skepsis. SPD-Abgeordnete machten Fragezeichen hinter eine Pauschalregelung, aber man wolle schauen, wo mehr gegen Werbung getan werden müsse. Der CDU-Abgeordnete Johannes Martin kritisierte, die Initiative wolle in bestehende Verträge eingreifen und bestimmte Eigentumsrechte einschränken. Sein Fazit zu den Forderungen:
Die ein hohes Risiko darstellen, dass wir hier Grundrechte einschränken, und das ist natürlich mit uns nicht machbar.
Vertreter des Senats warnten, was die Initiative vorschlage, würde Arbeitsplätze kosten und etwa bei der BVG Millionen an Werbeeinnahmen. Die Initiative warf dem Senat daraufhin Angstmache vor. Wenn, wie es aussieht, das Abgeordnetenhaus den Gesetzentwurf der Initiative Berlin Werbefrei nicht übernimmt, dann will sie ab Januar Unterschriften für einen Volksentscheid im nächsten Jahr sammeln.
Sabine Müller berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Die Familie ist und bleibt Pflegedienst Nummer 1 in Deutschland. Allein in Berlin und Brandenburg werden derzeit etwa 300.000 Menschen von ihren Angehörigen versorgt und gepflegt. Und auch die brauchen Hilfe, zum Beispiel die von Julia Giese.
Der Rollator ist nicht mitgekommen. Ah. Das war ein Ding.
Der Rollator ist nicht mitgekommen. Ist er jetzt immer noch in der Tagespflege? Ja.
Julia Giese ist zu Besuch beim Ehepaar Meier in Pankow. Sie möchte sich ein Bild vom Alltag der beiden machen. Günther Meier ist schwer an Demenz erkrankt. Ingrid Meier pflegt ihren Mann. Julia Giese kommt von der Kontaktstelle Pflegeengagement. Die gibt es in Berlin in jedem Stadtbezirk. Sie sind Anlaufpunkt und Hilfe für die, die selbst helfen.
Muss man erst mal schaffen, ja?
Ja, wir mögen uns.
Sie mögen sich. Wie viele Jahre sind Sie jetzt verheiratet?
Ach, das ist immer ganz einfach. Ich bin 89, wenige 20. Das wären also 69 Jahre.
69 ungefähr.
Für Ingrid Meier ist ganz klar, solange sie Kraft hat, soll ihr Günther nicht im Heim, sondern zu Hause leben. Seit kurzem ist Julia Giese an ihrer Seite. Sie unterstützt die pflegende Angehörige.
Das ist dann auch eine Herausforderung für dich, ja. Durch die Erkrankung von Günther, ja, damit umzugehen. Ja. Wie geht's dir damit?
Ja, mit viel Geduld, die ich meistens habe, ich, ja. Aber was ich alles nicht machen kann, da mag ich lieber nicht dran denken.
Seit genau 15 Jahren gibt es diese wohnortnahen Hilfsangebote. Julia Giese leitet die Kontaktstelle für Pflegeengagement in Pankow. Täglich sieht sie, wie herausfordernd die Fürsorge für die Kranken ist. Die meisten Pflegenden sind allein. Viele fühlen sich überlastet.
Mir ist wichtig, dass pflegenden Angehörige wieder bewusst wird, dass sie selbst auch wichtig sind. Also, dass sie sich auch um sich selbst kümmern müssen und sorgen müssen. Also, ich sage immer, nur wer sich auch um sich selbst sorgt, kann sich auch um andere sorgen.
Die ehemalige Krankenschwester und Medizinpädagogin gibt praktische Tipps, sorgt aber auch für Entspannung bei den pflegenden Angehörigen durch Zuhören, Entspannungsmethoden.
Lausch dem Klang.
Oder einem Tu-mir-was-Gutes-Buch.
Ich Tu-mir-was-Gutes-Buch. Und wenn du merkst, das hat mir gut getan, das hat mich unterstützt, dann schreib das hier rein.
Auch in Workshops vermittelt Julia Giese den Angehörigen, besser mit dem Stress der Pflege klarzukommen und auch mit Verlusten umzugehen. Ihre Beratungen sind kostenlos, vom Senat finanziert. Workshop-Teilnehmerin Bettina Schulze aus Niederschönhausen hat vor kurzem die Fürsorge für ihre demenzkranke Mutter übernommen, fühlte sich oft ohnmächtig und suchte Hilfe bei Julia Giese.
Sie hat für alles eine Antwort irgendwie, also nicht für alles, aber so eine tolle Begleitung, wo man erstmal, ich sage mal, wenn ich hier montags weggehe, rausgehe, bin ich bis Mittwoch erstmal gestärkt.
Genau darum geht es Julia Giese. Die Menschen stärken, die ihre kranken Angehörigen versorgen. Ihre Begegnungen sind meist sehr emotional, oft aufreibend, aber auch wunderschön, wie bei Ingrid und Günther Meier in Pankow.
Ich bin ganz berührt von Ihnen beiden, das ist von euch beiden, das ist so schön. Also das erfüllt mich wirklich mit Ehrfurcht und Freude in so hohem Alter, wie Sie beide voneinander reden. Und das sind so die schönen Momente, die ich auch in meinem Berufsalltag dann habe, wo ich sehe, auch wenn so eine Erkrankung im Raum steht, die Liebe bleibt.
Die Kontaktstellen Pflegeengagement in Berlin für pflegende Angehörige begehen diesen Herbst ihr 15-jähriges Jubiläum.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.